Guten Morgen. Als ich 17 war, da bekam ich ein Buch, das sehr interessant war. Es handelte in den Slums von New York. Darin kam ein Junge vor, der schon als so 16-, 17-Jähriger Kriegsminister in einer Gang war. Und das war wirklich spannend für mich. Ein Typ, dessen Leben von Gewalt geprägt war, jeden Tag. Und dann plötzlich hatte er Begegnung mit ganz anderen Menschen. Und sein Leben wurde in Frage gestellt. Er hat mit Jesus ein neues Leben angefangen und sein ganzes Leben hat sich komplett verändert. Er kam raus aus den Slums. Und als er dann in die Schweiz kam, da wollte ich ihn hören. Und ich bin selber an diese Veranstaltung gegangen. Niki Kruss war sein Name und das Buch «Das Kreuz und die Messerhelden». Und bei dieser Veranstaltung, da habe ich gemerkt, ja, ich bin nicht so schlimm wie der. Ich habe nicht so viel auf dem Kerbholz, wie er sich geleistet hat. Aber auch ich brauche Vergebung. Auch ich brauche Veränderung in meinem Leben. Und es war wirklich auf den Punkt, mein Chef wollte mich aus der Lehre rausschmeißen, weil ich so schlecht war etc. Die meisten kennen die Geschichte schon. Diese Veränderung hat mich dort gerettet. Und ich bin heute noch Goldschmied, obwohl ich auch mehrmals aussteigen wollte. Gott hat seinen Weg mit seinen Leuten. Und wenn Gott ein Leben in die Hand bekommt, weil ich damals Jesus gesagt habe, nimm mein Leben und führe du mich, dann macht er etwas daraus. Er lässt uns nicht versinken. Und wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe, die Songs für die Arbeit. Also, da geht es nicht darum, dass wir in Zukunft immer am Handy hängen oder immer die Füße hochlagern. Nein, es geht darum, dass unser Leben von Gott bestimmt und verändert wird. Und es ist wirklich erstaunlich, dass das schon David in den Psalmen ein Anliegen war. Ja, er stellte die Frage, welcher Mensch kann Gott begegnen, Gemeinschaft mit Gott haben. Und das zeigt uns, dass es gibt eine primäre Frage für unser Leben. Wie wir diese Frage beantworten, bestimmt den Rest unseres Lebens. Wenn wir diese Frage, wie es normal üblich ist, nicht stellen, dann verläuft unser Leben in einem Nebel drin. Wir wissen nicht, wo wir hingehen. Wir stolpern über alles Mögliche drüber, schlagen uns immer wieder den Kopf an. Aber wenn wir diese Frage stellen und beantworten, dann wird die Richtung für unser Leben ganz klar. Und deshalb möchte ich jetzt als erstes Psalm 15 lesen. Psalm 15, ein Psalm Davids. Herr, wer darf in dein Heiligtum kommen und dich auf dem heiligen Berg anbeten? Ein Mensch, der ein vorbildliches Leben führt und tut, was recht ist und von Herzen die Wahrheit sagt. Ein Mensch, der niemanden verleumdet, der einem anderen kein Unrecht zufügt und nicht schlecht von ihm spricht. Ein Mensch, der jene verachtet, die Gott verworfen hat, der aber die Gottesfürchtigen ehrt und seine Versprechen hält, auch wenn es ihm schadet. Ein Mensch, der keine Zinsen für verliehenes Geld fordert und sich nicht durch Bestechung dazu bewegen lässt, gegen Unschuldige auszusagen. Wer so handelt, steht für immer auf sicherem Grund. Nun, Was ist dein primäres Ziel in deinem Leben? Lebst du einfach so dahin, mehr oder weniger recht oder schlecht? Oder stellst du dir die Frage, wohin gehe ich mit meinem Leben? Was mache ich wirklich? Und wie wirkt sich das, was ich tue, auf die Menschen um mich herum aus? Dieser Psalm stellt uns drei Fragen. Nach welchen Wertmaßstäben richtest du dein Leben aus? Was redest du und wie verhältst du dich deinem Nächsten gegenüber? Und welchen Stellenwert hat für dich das Geld? Diese drei Fragen. Und wenn die klar sind, wird dein Leben klar sein. Nach welchen Maßstäben richtest du dein Leben aus? Am Anfang von meinem Weg mit Jesus, da wurde mir der Vers 19 aus 2. Timotheus 2 plötzlich klar. Da steht, aber das feste Fundament, das Gott gelegt hat, können sie nicht erschüttern. Es ist mit Gottes Siegel versehen und trägt die Aufschrift, der Herr kennt alle, die zu ihm gehören, und ebenso, wer sich zum Herrn bekennt, der darf nicht länger Unrecht tun. Nun, vielleicht haben dich auch schon manchmal Menschen verunsichert in Bezug auf deinen Glauben, alle möglichen Argumente gebracht, um die Glaubwürdigkeit der Bibel zu untergraben und dir irgendwie weiszumachen, dass das irgendein Buch ist, das zwar vielleicht ein paar gescheite Leute geschrieben haben und die Veränderung in deinem Leben vielleicht psychologisch einfach zu erklären ist und eigentlich Jesus gar nicht braucht. Mir ging es das letzte Mal beim Büchertisch so mit einem älteren Herrn. Und für mich war dieser Vers hier der, der gezeigt hat, ja, Gottes Wort ist absolut standfest. Wenn ich da drauf stehe, dann kann mich nichts erschüttern. Das geht einfach nicht. Und es ist das, ja, Gott hat mich geschaffen und er kennt mich. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die andere, die Rückseite davon bedeutet dann, ich, wenn ich sein Bodenpersonal bin, dann hat die Vorderseite einen Einfluss auf mich hinten. Es ist dasselbe Metall, das da dazwischen steckt. Und das bedeutet, dieser Charakter von Gott, der bildet sich bei mir auch ab. Also mein Leben verändert sich. Ich nehme Abstand vom Bösen. Ich nehme Abstand von all den Dingen, die Gott verleugnen. Und deshalb hat auch dieses Wort hier Konsequenzen für mein Leben. Es veränderte mich von Grund auf. Unsere Umwelt und unsere Gesellschaft sagen, tu das, wonach du dich fühlst. Ja, das, was du denkst, was richtig ist, das ist sicher richtig für dich. Und man kann nie sagen, für dich, es gibt nur diesen Weg. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also mach, was du willst und das wird schon passen. Und beharre auf dein Recht. Es ist ja dein Recht, egal wie es andere einschränkt oder beeinflusst. Die Frage für uns ist, wollen wir unser Leben von Jesus Christus bestimmen lassen? Dann kann ich nicht mehr tun, was ich will, und es geht nicht mehr um mein Recht, sondern es geht um Gottes Recht. Und er führt mich einen Weg, für den er mich geschaffen hat. Das Interessante an unserem Psalm ist, dass er nirgends von unseren Glaubensgrundlagen redet. Er redet nicht vom Glauben, von der Liebe oder von der Vergebung. Und die brauchen wir doch so grundlegend. Aber der Psalmist stellt das als Grundlage voraus. Ein Mensch, der danach fragt, mit Gott Gemeinschaft zu haben und Gott anzubeten, der kann das nur, wenn er an Gott glaubt. Er kann das nur, wenn er Vergebung erfahren hat. Und er kann es auch nur, wenn Gottes Liebe in seinem Leben beginnt zu wirken. Und in diesem Psalm, da wird gezeigt, wie diese Liebe sich auswirkt in unserem alltäglichen Tun. Lassen wir uns von unserer Gesellschaft, von unserer Umwelt prägen, dass wir diese Maßstäbe als für uns relevant und wichtig anschauen? Oder fragen wir wirklich, wer ist Gott, wie ist Gott und wie sieht Gottes Leben in meinem Leben aus? Ist das dein Ziel? Dann beeinflusst es deinen Umgang mit deinen Worten und mit deinen Mitmenschen. Was redest du und wie verhältst du dich zum Nächsten? Der Psalm stellt die Frage, wer wird bei Gott wohnen? Ein Mensch, der ein vorbildliches Leben führt und tut, was recht ist und von Herzen die Wahrheit sagt. Ein Mensch, der niemanden verleumdet, der einem anderen kein Unrecht zufügt und nicht schlecht von ihm spricht. Oft fällt mir auf, dass wir uns sehr leicht tun mit Gesprächen, indem wir viel über andere reden. Gut, ja, es gibt auch Leute, die reden nur von sich. Das ist dann die andere Kategorie. Aber außer diesen beiden gibt es sehr wenige andere. Und die Frage, die sich dann dazu noch stellt, wenn wir schon über andere reden, was reden wir über andere? Habt ihr in der letzten Woche mal erlebt, dass euch jemand erzählt hat, was jemand anderes Tolles, Gutes gemacht hat? Und wie toll sich das auf ihr Leben ausgewirkt hat? Wann erzählt man solche Dinge? Die Positiven im Leben, nicht die Negativen. Oh ja, oh, der Nachbar. Gestern habe ich ihn gerade noch da und so gesehen und so weiter. Das geht so schnell und alle wissen es. Alle anderen Nachbarn natürlich. Mit ihm habe ich nicht darüber geredet. Ich weiß nicht, weshalb er jetzt gerade dort diesen Mist abgeladen hat und so weiter. Vielleicht war es sein Grundstück und er musste da düngen. Wer weiß? Weiß ich immer alles, was mich dazu berechtigt, diese Sache zu erzählen? Oder habe ich nur die halbe oder noch weniger Informationen und reime mir dann noch viel anderes dazu? Was ich rede, das zeigt aber auch meine Einstellung dem anderen gegenüber. Denn wenn ich den anderen achte, dann erzähle ich nicht die schlechten Sachen über ihn, sondern dann gehe ich ihn vielleicht mal fragen, du, was war da und da los? Da verstehe ich was nicht, was ich bei dir gesehen habe. Und dann kann er mir erklären und vielleicht ist es ganz anders, als ich gedacht habe. Aber wenn ich ihn verachte, dann geht das so und ich erzähle sofort weiter, was er jetzt alles Furchtbares getan hat. Und ich unterdrücke ihn damit, weil ich gebe ihm keine Chance, sich irgendwie zu rechtfertigen. Ich urteile ihn ab und schlussendlich kommen bei mir schlechte Taten heraus dem anderen gegenüber. Und das ist das Interessante. Die Gedanken sind immer der erste Schritt. Wenn ich schlecht über andere denke, dann folgen die schlechten Worte über den anderen. Und wenn ich über den anderen schlecht rede, dann werde ich ihm nichts Gutes tun. Ich werde mich ihm gegenüber auch schlecht benehmen. Also, die Frage ist, was redest du und wie verhältst du dich zu deinem Nächsten? Wir müssen uns selber überprüfen, sind unsere Worte ein Ausdruck der Nächstenliebe und der Liebe Gottes? Oder sind unsere Worte ein Ausdruck der Ablehnung und Verachtung und Unterdrückung anderer? Und wir Christen, wir müssen uns da auch sehr, sehr an der Nase nehmen und sehr vorsichtig sein, weil wir sehr oft Menschen in Schubladen schieben und sagen, ja, der geht da und da in eine Gemeinde, der ist okay, und der geht nicht in eine Gemeinde und dann macht er noch das und das in seinem Leben und das ist nicht möglich, dass der auf Gott vertraut und eine Beziehung mit Gott hat. Und so haben wir die Leute schnell in Schubladen drin. Können wir ihnen dann noch unvoreingenommen begegnen? Offen? Und ich merke das, sobald ich bei jemandem Sachen gehört habe und negativ denke, dann läuft das da innen drin und ich kann nicht mehr die einfachen, natürlichen, unverfänglichen Fragen stellen. Ich kann nicht hingehen und sagen, hey du, ich habe dich da und da so und so gesehen, was war da los? Kannst du mir erklären, damit ich das richtig verstehe? Nein, ich habe schon ein Vorurteil und ich beginne gleich mit irgendeiner Konfrontation und es wird schwieriger im gemeinsamen Gespräch. Was redest du über andere und wie hilfreich ist das? Oder noch etwas weiter gedacht, wie hilfst du ihnen? Weil, wie wir gesehen haben, aus dem Denken kommt eine Einstellung. Ich habe mir das da irgendwo etwas besser aufgeschrieben. Es entsteht, Moment, wo war das? Es sind meine Vorstellungen, die von meine Überzeugung wird durch mein Denken geprägt. Und aus der Überzeugung heraus kommen dann die Worte und die Taten. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich schlecht über jemanden denke, komme ich auf den Punkt, dass ich das tue, was Jesus gesagt hat, nämlich bete für deine Feinde. Das ist dann noch einen Punkt drauf auf diese Situation. Wir sollen also niemanden verleumden. Wir sollen einem anderen kein Unrecht zufügen und nicht schlecht von ihm reden. Und auch wenn er noch so schlecht ist, sollen wir für unsere Feinde beten. Das zeigt Gottes Charakter in unserem Leben. Und der zweite Punkt, welchen Stellenwert hat für dich das Geld? Nun, viele Entscheidungen treffen Menschen, damit ihnen diese Entscheidungen mehr Geld bringen. Vielleicht hast du das mal erlebt, du hast ein Jobangebot und dann ist die Frage, ja, wie viel verdiene ich dort? Und es ist viel mehr, als du vorher verdient hast. Welche Fragen stellst du weiter? Ist das eine Arbeit, die zu dir passt, die dich wirklich glücklich macht? Stellst du diese Frage? Oder reicht es dir zu wissen, dort verdiene ich viel mehr? Und du nimmst den Job an, auch wenn du unter Umständen darunter leidest, weil er nicht mit dir kompatibel ist und du Dinge machen musst, die für dich langweilig sind, nervtötend etc. aber du verdienst einfach etwas mehr und du wirst unglücklich dabei. Welchen Stellenwert hat das Geld in deinem Leben? Konzerne opfern für das ganze Geld, das sie haben, Menschen. Sie schmeißen sie raus und die anderen unterdrücken sie mit der Peitsche oder ohne Peitsche, aber einfach mehr Gas. Die restlichen müssen die ganze Arbeit machen, auch wenn welche fehlen. Okay, Konzerne machen ihre Entscheidungen auf die Art. Politiker erlassen Gesetze, die ihren Unterstützern helfen und letztendlich auch wieder Geld in die Kassen bringen. Was machen wir kleine Bürger? Gibt es auch bei uns Entscheidungen, die wir nur treffen, damit es uns finanziell besser geht? Und wenn die Frage von Geld ganz ausgeklammert würde, würden wir uns komplett anders entscheiden? Dann klammere mal diese Frage aus, denn die Frage nach dem Geld ist nicht die Frage nach dem Glück. Es ist nicht die Frage nach der Zufriedenheit. Und das ist die wichtigere Frage, die nach der Freude. Wenn du keine Freude im Leben hast, kannst du so viel Geld haben, wie du willst. Am Schluss bist du fertig, kaputt. Welchen Stellenwert hat für dich das Geld? Dabei vergessen wir manchmal, dass Gott schon lange sagte, was er von uns möchte. Und das drückt Micha im Kapitel 6, Vers 8 ganz klar aus. Es wurde dir, Mensch, schon längst gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Wenn Gott die Menschen regiert, dann erfahren sie die richtige Wertschätzung. Ja, Gott schätzt jeden Menschen so viel wert, dass er seinen Sohn Jesus für ihn gegeben hat. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit zu entscheiden, ob er schlussendlich da im Heiligtum bei Gott sein möchte und Gott anbeten möchte oder nicht. Wir sehen, die erste Frage ist, was ist die Priorität in meinem Leben? Will ich mal bei Gott stehen und ihn anbeten, mit ihm Gemeinschaft haben? Dann schenkt er mir Gemeinschaft durch das ganze Leben hindurch. Die Gemeinschaft mit ihm, das ist die Wertschätzung. Liebe und offene Arme. Aber wenn das Geld die Menschen regiert, werden sie so kalt wie die Münzen, und zwar die Münzen in der Sparbüchse, nicht die in der Geldtasche. Die in der Geldtasche, die sind meistens warm, körperwarm, aber die in der Sparbüchse, die sind eiskalt. Und genau so werden die Menschen, denen es nur um das Geld geht, sie werden egoistisch und hochmütig. Also, pass auf, wie deine Einstellung zum Geld ist. Wer darf in Gottes Gegenwart sein? Ein Mensch, der jene verachtet, die Gott verworfen hat, der aber die Gottesfürchtigen ehrt und sein Versprechen hält, auch wenn es ihm schadet. Ein Mensch, der keine Zinsen für verliehenes Geld fordert und sich nicht durch Bestechung dazu bewegen lässt, gegen Unschuldige auszusagen. Sehen wir den Wert unserer Mitmenschen auf die richtige Art? Schätzen wir den Wert nach dem Wert ihrer Immobilien, Habseligkeiten etc.? Oder sehen wir, wie sie leben und nehmen daraus den Wert, ihre Beziehung zu Gott als Wertmaßstab. Und dann die andere Frage daraus, gilt unser Wort auch noch, wenn es uns etwas kostet? Gott selber hat Adam und Eva versprochen, er wird einen Retter schicken. Und er hat den Retter geschickt, auch wenn es ihn Schmerzen gekostet hat, auch wenn es ihn sein Leben am Kreuz gekostet hat. Er hat sein Versprechen gehalten. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist der Weg für unsere Beziehung zu Gott. Ja, Jesus, unser Retter, er wird uns umgestalten. Und wenn wir ihn aufnehmen, dann bekommen wir den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist der, der in unserem Leben die Fäden zieht, der uns ermahnt, der uns verändert und uns in das Vorbild und in den Charakter von Jesus umgestaltet. Wer so handelt, steht für immer auf sicherem Grund. Das ist das beste Fundament für unser Leben. Es geht nicht darum, eine neue Checkliste zu haben. Also, du musst dir den Psalm nicht groß ausdrucken und jeden Tag einen Haken machen, habe ich das so gemacht, habe ich das so gemacht, weil das wäre Werkgerechtigkeit und das würde den Stolz fördern bei dir selber und damit auch wieder die Überheblichkeit anderen gegenüber, die Verachtung, Ablehnung, die Kluft würde größer. Das ist nicht das, was Gott in unserem Leben machen will. Nein, wenn der Heilige Geist in uns lebt und wir ihn nicht betrüben, dann wird Gottes Leben in uns sichtbar, weil er macht das in uns. Und das ist das, was ich in meinem Leben erlebt habe. Gott hat das selber gemacht, innerhalb von wenigen Wochen, so gründlich, dass mein Lehrmeister gesagt hat, okay, ich behalte ihn. Ich sehe, jetzt ist er, wie sagt man dem, loyal. Er schaut darauf, dass er mir nicht mehr schadet, dass er für mich gut arbeitet. Und das ist das, was wir uns auch für unser Arbeitsleben anschauen können. Welcher Chef mag gerne einen Mitarbeiter, der alles, was in der Firma schlecht läuft, draußen erzählt? Und alle wissen es und in der VN wird es abgedruckt. Nee, als Chef ist das der schlechteste Mitarbeiter für mich. Auch wenn er unter Umständen sehr gut arbeitet. Lieber habe ich einen, der wirklich für die Firma da ist und seine Sachen ehrlich, korrekt, geradlinig macht, mir vielleicht auch mal sagt, da und da könnte man etwas besser machen, aber er steht zu mir. Und genauso, wenn wir zu Gott stehen, dann sind wir loyal. Ja, wir haben unser Leben ihm gegeben und das verändert uns. Die echte Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel durch Jesus Christus und den Heiligen Geist, das ist der sichere Grund, auf dem es sich wirklich zu leben lohnt. Hundertprozentige Belohnung oder tausendprozentige, wenn nicht noch mehr. Nun, was ist dein erstes primäres Ziel? Hast du es festgemacht für dein Leben? Willst du dein Leben von Jesus bestimmen lassen? Und wie redest und handelst du anderen gegenüber? Ich möchte zum Schluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du real bist, dass du lebst durch die Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, durch deinen Heiligen Geist veränderst, dass du auch in unserem Leben Unmögliches möglich machst, indem du wirkst. Und ich danke dir, dass du ein Ziel mit uns hast, dass du uns mit einem Plan geschaffen hast und dass du unser Leben wirklich so führen willst, dass es erfüllt ist und dass es auch wirksam ist nach aussen, dass deine Herrlichkeit darin sichtbar wird. Herr, und ich danke dir, dass du für uns eine gute und sichere Zukunft hast und wir dir vertrauen dürfen. Amen. Amen.